Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag Rogate soll es passenderweise um unser Beten gehen. Um unser Beten. Jeder von euch kennt sein eigenes Beten und wir dürfen dieses in Augenschein nehmen und am Wort Jesu prüfen und auch überprüfen. Ich möchte das aber tun, indem ich mit einem Gebet beginne. Lieber Vater im Himmel, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich spreche heute über das Vaterunser, wie es uns bei Matthäus überliefert ist. Es steht in Matthäus 6 ab Vers 9 und ist die genaue Mitte der Bergpredigt. Also da, wo das Herz der Bergpredigt schlägt, da vernehmen wir die Worte des Vaterunsers. Jesus hat davor zwei Gedanken, die er uns nahebringen möchte. Er sagt, wenn ihr betet, dann geht in das Verborgene, in euer Kämmerlein. Macht es nicht so, dass ihr euer Gebet zur Schau stellt, wie es damals zum Beispiel die Pharisäer getan haben. Das ist heute nicht die Gefahr und trotzdem kann es sein, dass wir unser öffentliches Beten, was es zum Beispiel im Gottesdienst gibt, irgendwie doch dazu benutzen wollen, um vor anderen in irgendeiner Weise zu glänzen. Das kriegen wir nie ganz weg aus unserem Leben und doch, sagt Jesus, es gibt ja das Gebet des Einzelnen, des Zurückgezogenen in einer Kammer, in einem Raum, wo sonst keiner ist. Und dort können wir ganz ehrlich vor Gott sein, können auch so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie Kinder zum Vater kommen und alles vor Gott ausbreiten, was uns betrifft. Dann sagt Jesus, wenn ihr das so macht, dann bekommt ihr auch euren Lohn vom Vater. Jesus verknüpft das Gebet mit dem Lohngedanken. Manche zucken da zurück und denken, passt das eigentlich dahin? Ist das angemessen, hier von Lohn zu sprechen? Jesus tut es. Und deswegen dürfen wir auch so denken und erkennen, dass Jesus uns damit etwas schenken will. Gott möchte uns etwas schenken mit diesem Gedanken. Es ist so, wie wenn ein Kind zum Vater kommt und irgendwie weiß, wenn ich komme, dann bekomme ich auch etwas. Und genau so ist es bei Gott. Immer wieder ist dieser Lohngedanke angegriffen worden. Manche haben gesagt, es sei kindisch. Nein, es ist nicht kindisch, es ist kindlich. So kommen Kinder zum Vater. Und wir dürfen auch so zum Vater kommen. Manche sagen, und das ist etwas ganz Dunkles, finde ich, das sei doch sehr jüdisch, an einen Lohngedanken zu denken. Ja, was ist denn jüdisch? Jüdisch ist doch das, was in, mit und unter der Offenbarung entstanden ist. Was da entstanden ist und sich gebildet hat, eben das Jüdische, ist ja ein Segen. Und Jesus hebt es sozusagen auf den Leuchter, wenn er auch davon spricht und uns eine Verheißung gibt. Bei Luther heißt es, der das Verborgene sieht, der wird es uns vergelten. Ja, das Wort im Griechischen ist noch viel schöner. Das heißt, der das Verborgene sieht, das Verborgene unseres Betens, der wird uns etwas zurückschenken. Darum geht es. Wir beschenken Gott mit unserem Gebet. Auch das tun wir. Und Gott schenkt uns etwas zurück. Und dann sagt Jesus noch etwas anderes. Luther hat das schön übersetzt. Ihr sollt nicht viel plappern wie die Völker. Es gibt bei Menschen, die religiös sind, die Tendenz, dass sie denken, durch viele Worte wird die Wirkung eines Gebetes erhöht. Das stimmt offensichtlich nicht. Wir dürfen viele Worte machen, wenn uns viel auf dem Herzen ist. Aber wir brauchen nicht denken, dass besonders viele Worte besonders viel bewirken. Einer meiner Freunde, ein guter Freund, ist Pastor in einem kleinen Ort im Burgenland in Österreich. Das ist teilweise noch so, finde ich, dass die Zeit noch ein wenig stehen geblieben ist. Wie auch immer, dieser Freund fuhr mit seinem Auto durch diesen Ort und wird von der Polizei angehalten. Offenbar war er etwas unachtsam und ist zu schnell gefahren. Und die Polizisten sprachen ihn darauf an. Er musste seinen Personalausweis zeigen und da sahen sie die Adresse, wo er wohnt und erkannten, dass es das Pfarrhaus ist. Die Polizisten guckten sich an, lächelten und sagten: "Na ja, Herr Pfarrer, dann noch mal drei Vaterunsere extra und die Sache ist okay." Man muss darüber irgendwie lachen, aber dahinter steckt ja etwas, was tief im Menschen drin ist. Drei Vaterunser extra, also je mehr Vaterunser, desto besser. Dass gerade mit dem Vaterunser genau das passiert ist, dass dieses Denken aufkommt, viele Worte bringen viel Wirkung, ist wirklich etwas, was gar nicht Jesus im Sinn hatte und was er mit diesem einfachen, schlichten Gebet und den kurzen Sätzen vermeiden wollte. Noch eine Sache müssen wir als Vorbemerkung sagen. Im Lukas-Evangelium wird uns auch berichtet, wie Jesus ein ganz ähnliches Gebet uns schenkt. Und daran wird deutlich, dass es ein etwas anderes Gebet ist, dass es nicht auf die Worte ankommt, in dem Sinne, dass man genau diese Worte spricht und keine andere. Es ist hier kein magisches Wortverständnis. Die Jünger sagen ja, Johannes, also Johannes der Täufer, lehrt seine Jünger auch beten und wahrscheinlich wollten sie ein Gebet, was man genau so in dieser Form nachspricht. Und nur in dieser Form ist es ein richtiges Gebet. Aber dadurch, dass wir zwei Vaterunser-Versionen haben im Neuen Testament, ist schon deutlich, es kommt nicht auf die Formel drauf an. Es kommt nie auf die Formel drauf an. Und noch etwas, die jüdischen Überlieferungen kennen, die wissen, es ist ein urjüdisches Gebet. In keinem unterscheidet sich dieses Gebet von dem, was sonst im Judentum gebetet und gedacht wird. Das heißt, das Besondere ist nicht eine besondere Formulierung oder ein besonderer Gedanke. Es ist ein ganz normales Gebet und wir haben hier nichts spezifisch Christliches, was sonst nirgend zu finden ist. Aber gerade darin ist es sehr allgemein und gültig und für uns etwas Vorbildliches. Und nun möchte ich einmal dieses Gebet uns lesen und gleichzeitig auch beten. Und Sie können es gleichzeitig auch mitbeten. Und dabei möchte ich Sie an einer Stelle oder möchte ich euch an einer Stelle noch entlasten. Ich habe immer wieder gehört, dass Christen sagen, ja, sie möchten dieses Gebet ganz bewusst sprechen, so dass ihnen auch bewusst ist, was sie da beten. Ja, das ist etwas Gutes. Nur in diesem Gebet steckt so viel drin, dass uns nicht immer alles bewusst sein kann, was wir beten. So viel Bewusstsein kriegen wir gar nicht hin. Wir können diese Worte auch beten und einfach fließen lassen. Und wissen, es sind Worte von Gott, die bei uns das Richtige bewirken, nicht nur bei uns, sondern auch bei unserem Vater im Himmel. Und uns muss nicht immer die Tiefe dieser Bedeutungen ganz bewusst sein. Obwohl es natürlich gut ist, manches zu kennen, und das soll dann ja auch geschehen. Ich kann aber wie aus einem großen Ozean immer nur ein bisschen schöpfen. Und ein bisschen anreißen, aber ihr werdet merken, es steckt natürlich immer noch viel, viel mehr drin. Beten wir ruhig einmal dieses Gebet miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Vaterunser beginnt mit dem Wort Vater. Ungleich, wie das in den verschiedenen Übersetzungen formuliert wird, aber das erste Wort im Vaterunser ist Vater. Wir dürfen Gott als unseren Vater anreden und wissen, er ist so wie ein Vater und wir sind so wie Kinder und das Geschehen, was dann vollzogen wird, sich ereignet, ist etwas, was wir kennen aus unserer Familie, was wir aus unserer eigenen Kindheit kennen. Auch wenn die Väter manchmal sehr unvollkommen sind, ich bin ja auch ein Vater, ist doch das Väterliche beim Vater deutlich und bei Gott ist es ganz ungebrochen. Bei uns ist es immer, bei den menschlichen Vätern, immer irgendwie gebrochen. Aber beim Vater im Himmel ist es ganz ungebrochen. Jesus bringt im Lukas-Evangelium in diesem Zusammenhang Beispiele und sagt, ja, wenn schon ihr unvollkommenen Vätern euren Kindern Gutes tut, wenn sie kommen und bitten, wie viel mehr dann unser Vater im Himmel. Wir dürfen also als Kinder kommen zu unserem Vater und wir bitten Vater unser. Das ist auch bemerkenswert. Es könnte ja auch heißen, mein Vater. Das wäre auch richtig, es wäre nicht falsch. Aber hier steht Vater unser. Das heißt, wir sind als Betende immer, auch wenn wir alleine sind, Gemeinde und beten als viele zu dem Vater im Himmel, der gerne gibt. Und dann noch eine Fußnote, aber ich muss das einfach erwähnen. Es steht eigentlich im Griechischen Vater unser in den Himmeln. Plural. Weil nämlich Jesus als Jude natürlich den Himmel pluralisch in der Mehrzahl gedacht hat. Das Judentum weiß von den Himmeln, von verschiedenen Abstufungen in diesem Bereich, in dem Gott wohnt. Das wird eigentlich nie übersetzt, so wie es dort steht. In keiner Übersetzung, die ich kenne. Das ist ein bisschen verwunderlich. Es liegt wohl daran, dass man meint, das sei heute nicht so verständlich, dieser Gedanke, dass es viele Himmel gibt, ist uns nicht so nahe. Ja, warum lesen wir denn die Bibel? Nur damit wir auf Gedanken stoßen, die wir sowieso schon kennen? Also, wenn Sie für sich zu Hause im stillen Kämmerlein beten, beten Sie ruhig einmal, wie Jesus es getan hat. Vater unser in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name. Für Jesus und für alle Juden, für ganz Israel war das Heiligen des Namens wichtig. Es hat sich in vielem gezeigt, aber eben auch darin, dass der heilige Name Gottes nicht ausgesprochen wurde. Es sind ja nur vier Buchstaben, JHWH, und wir wissen heute gar nicht mehr, wie sie ausgesprochen wurden. Die Möglichkeit, dass es Jahwe hieß, ist sehr unwahrscheinlich, obwohl das immer wieder gesagt wird. Man weiß es nicht mehr, wie es ausgesprochen wurde. Man hat also diese Heiligkeit des Namens dadurch unterstrichen, dass man den Namen eben nicht ausgesprochen hat. Wir dürfen auch an dieser Stelle Jesus folgen und diesen Namen JHWH nicht aussprechen, sondern immer umschreiben, so wie Jesus tut, wenn er einfach sagt, der Name, Hashem, so sagen es die Juden. Also wir umschreiben etwas, was so heilig ist, dass es nicht ausgesprochen wird. Und hier wird schon deutlich, wir kommen ganz vertraut zu Gott, wie Kinder zu ihrem Vater und wissen doch, dieser Gott ist heilig, so heilig, dass es Tabus gibt, Dinge, die wir nicht tun wegen dieser Heiligkeit Gottes. Beides kommt im Gebet zusammen, dass wir diese Vertrautheit haben dürfen und doch wissen, es ist ein heiliger Gott, den wir bitten dürfen, dein Reich komme. Wir spüren ja, dass sein Reich noch nicht da ist. Und wenn es da ist, dann eben verborgen. So verborgen, dass wir es selber manchmal gar nicht bemerken. Und manchmal traurig sind und denken, es ist doch gar nichts verändert. Das wird uns ja auch von außen gesagt. Was ist denn anders geworden durch Jesu Kommen? Ja, es ist in verborgener Weise etwas anders geworden. Und das Sichtbare, Erfahrbare, das, worüber es dann keine Zweifel mehr geben wird, das steht noch aus und das kommt. Mit dem, dass wir einfach schlicht sagen, dein Reich komme, ist so viel ausgedrückt. Zum Beispiel, dass wir da nicht hinreisen müssen. Das Reich Gottes ist nicht etwas, wo wir uns aufmachen müssen, um dahin zu kommen. Vielleicht eine schwierige Reise, die es zu bewältigen gilt. Nein, dieses Reich kommt. Es ist jetzt schon am Kommen und es wird einmal sichtbar hereinbrechen. Und was auch mitzudenken ist, einer unserer großen Ausleger, Theodor Zahn, hat darauf hingewiesen, dein Reich komme heißt, es kommt zu uns, zu uns auf die Erde. Der Schauplatz dieses Reiches wird die Erde sein, so wie es auch sonst immer in der Bibel beschrieben wird. Dein Reich komme. Gott macht alles neu. Er wird alles Gebrochene, was wir kennen, unserer Schöpfung, zu seinem großen Ziel führen. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, sagen wir dasselbe, denn Gott will ja alles gut machen, bei uns und bei allen anderen. Und wenn wir sagen, dein Wille geschehe, dann ordnen wir eben unseren Willen, den es ja auch gibt, unter diesen Willen Gottes. Vielleicht ist ja manchmal auch unser Wille identisch mit dem Willen Gottes. Und vielleicht schenkt es Gott ja durch seinen Geist, dass genau dies passiert. Aber darum bitten wir dann auch. Herr, schenkt, dass dein Wille geschieht, vielleicht dadurch, dass dein Wille und mein Wille durch den Geist Gottes identisch werden, gleich werden. Oder dass unser Wille, den wir haben, förmlich verdampft in den großen Willen Gottes hinein. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und jetzt dürfen wir den Blick von Gott weglenken auf uns. Er war ja immer schon so da, dass wir mit drin waren, aber jetzt geht es um unsere Belange. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt, das, was wir jetzt zum Leben brauchen, das sollen wir auch heute, also zeitnah bekommen. Es heißt nicht, und das ist vielleicht unser Wille, der dann zurücktreten darf, es heißt nicht, gib uns einen Vorrat für viele Jahre. Viele wünschen sich das. Und es ist irgendwie ein menschliches Bedürfnis. Wir müssen es auch nicht ganz abstellen. Wir dürfen auch vorsorgen, aber dieser Vorsorgegedanke darf nicht zu einem breiten Raum einnehmen in unserem Herzen. Das, was wir täglich brauchen, das gib uns heute. Die Werbung für ein bekanntes Finanzprodukt sagt, aus Geld Zukunft machen. Ja, das wünschen wir uns, dass wir mit unserem Geld Zukunft machen. Und trotzdem ist es eine große Illusion, die auch trügerisch ist. Zukunft macht uns Gott und Zukunft wird kommen und bei uns ankommen, wenn wir beten, dein Reich komme. Es reicht aus für uns, dass wir das, was wir täglich brauchen, auch täglich haben. Und genauso wie das tägliche Brot, heißt es dann, vergib uns unsere Schuld. Das ist sozusagen unser geistliches tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld, das heißt, wir alle, auch als Christen, auch die, die wir beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme, sind Menschen, die das nötig haben, wie das tägliche Brot, dass wir sagen müssen, vergib uns unsere Schuld. Davon leben wir und Gott, unser Vater im Himmel, tut das sehr gerne, dass er uns alle unsere Schuld vergibt. Er tut es um Christi willen, weil er gestorben ist für unsere Schuld. Und dann heißt es da noch, das ist ganz wichtig, wie. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist die einzige Stelle im Vaterunser, die Jesus selber noch einmal auslegt. Deswegen hat das eine besondere Bedeutung. Er sagt, wenn ihr euren Schuldigen nicht vergebt, dann wird euch Gott auch nicht vergeben. Das ist irgendwie hart, aber Jesus sagt es ausdrücklich. Und wenn ihr euren Schuldigen vergebt, das ist jetzt das, was bei uns hängen bleiben soll, dann wird unser Vater im Himmel uns auch vergeben. Das heißt, das Vergeben, das ist eine heilsame Macht, die etwas bei Gott bewirkt, aber auch bei uns und bei anderen Menschen. Wenn wir nämlich nicht vergeben, dann bleiben wir selber die Geschädigten. Dann bleibt der Groll in uns. Wenn Jesus sagt, vergebt, dann ist damit auch gesagt, Jesus sagt das uns ganz persönlich, dann könnt ihr auch vergeben. Dann könnt ihr diesen Groll einfach weggeben, herüberschieben zu Gott. Gott, nimm das alles hin. Es ist deins. Du bist Richter. Du machst alles gut. Das ist Vergebung. Vergib uns unsere Schuld und das, was wir haben gegenüber unseren Schuldigern, dürfen wir auch weggeben zu Gott. Das ist eine große Befreiung und wir beten das, dürfen das täglich beten, obwohl es im Einzelfall oft ein langer Prozess ist und nicht einfach ist. Führe uns nicht in Versuchung. Prüfe uns nicht so, dass wir fallen in dieser Prüfung. Begegne uns gerade in dem Schweren, dass wir erkennen, dass du dahinter stehst und dass du der Vater bist im Himmel. Das ist, glaube ich, die größte Versuchung, dass wir in dem, was wir in der Welt wahrnehmen, irre werden können an Gott. Und denken könnten, es ist gar nicht der liebende Vater, der dahinter steht. Aber Gott möchte uns da durchführen und sagen, das, was ihr nicht versteht, darf eingeschlossen sein in dem großen Liebeserweis, was ihr alle sehen dürft, dass Gott in Christus gestorben ist für unsere Schuld. An diesem einen Punkt sehen wir die Vaterliebe Gottes und dürfen sie auf alles andere übertragen. Luther war das ganz wichtig. Sonst wären wir an Gott irre. Wir können nicht die Dinge verstehen, die Gott tut. Auch was das Coronavirus betrifft, ist uns nicht einsichtig oder wir können es nur teilweise verstehen. Wenn wir Gott da hineinbringen, dann ist für uns viel Unverständnis da. Aber es soll ganz deutlich sein, Gott will in dem allen, auch in den Prüfungen, die damit verbunden sind, dass wir erkennen und wissen, es ist immer noch und gerade jetzt der liebende Vater, mit dem wir es zu tun haben. Und alles, was uns davon abbringen will, von diesem liebenden Vater, dass er wirklich dieser Vater ist, von dem Johannes sagt, in dem keine Finsternis ist, nicht ein bisschen Finsternis, der nur Licht ist. Wir sollen bewahrt werden von dem Bösen, der uns von diesem Gott, von diesem Vater, von dieser Beziehung abbringen wird. Wir müssen nicht viel über den Bösen sagen, sondern dürfen wissen, Jesus Christus hat ihn ja besiegt. Er ist da, aber als entmachtende Macht. Und wenn wir sagen können, von Gott sein Reich kommt, dann dürfen wir sagen, von diesem Widersacher sein Reich geht. Das eine kommt, das andere geht. Und wer das weiß, der darf Gott loben in diesem schönen Lobpreis, der am Schluss nochmal das Vaterunser zum Klingen bringt. Wie ein toller Schlussakkord. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist schön, dass wir so zu Gott kommen dürfen und so beten können. Unser ganzes Leben ist darin eingeschlossen. Wir dürfen das alles, was uns betrifft, verbinden eben mit dieser Kraft Gottes, die da ist und die auch da ist, wenn unsere Kraft nicht spürbar ist. Amen.